Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ostern ist jetzt eine Woche her. Und wir haben das nicht nur an den beiden Ostergottesdiensten an diesem Wochenende gesungen und bekannt, auch heute in den Liedern. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. So haben wir uns das gerade an Ostern zugerufen. Also, alles klar. Wir wissen Bescheid. Das Leben kann weitergehen, wie wir es gerade gesungen haben, mit Jesus an unserer Seite. Ja, wenn das denn so klar wäre. Vielleicht denkt mancher auch bei diesen Liedern, das ist mir alles total klar. Aber ich bin trotzdem innerlich so meilenweit davon entfernt. Und ich kann nicht in ihr Leben gerade hineinschauen. Und dass im Kalender Ostern wird, heißt noch lange nicht, dass auch in meinem Herzen Ostern wird. Wenn das alles so klar wäre, und das ist gerade das Ungewöhnliche auch an den Ostergeschichten, dass eben nicht gleich alles klar ist. Und daher möchte ich heute Morgen nicht einfach zum nächsten Thema weitergehen, sondern mit Ihnen noch einmal zurückkehren in diesen Garten, an dieses Grab, denn da ist jemand zurückgeblieben, für die das alles noch überhaupt nicht klar ist. Und ich bin mir nicht sicher, ob es nur Maria von Magdala ist, um die es hier geht, oder auch um uns selbst. Ich lese Johannes 20, den zweiten Teil, Vers 11 bis 18. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab hinein und siehe, zwei Engel in weißen Gewändern sieht sie sitzen, einen zu den Häupten und den anderen zu den Füßen, wo der Leichnam Jesu gelegen hatte. Und die sprachen zu ihr, Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr, Frau, was weinst du? Sie meint, es wäre der Gärtner und spricht zu ihm, Herr, wo hast du ihn hingetragen? So sag mir doch, wo hast du ihn hingelegt? Da will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr, Maria. Und da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch Rabuni, das heißt Meister. Spricht Jesus zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Maria Magdalena geht und verkündigt den Jüngern, ich habe den Herrn gesehen und was er zu ihr gesagt hat. Ich möchte zwei kurze Worte als Überschriften für diese Maria in die Mitte stellen. Das eine Wort ist zurückgeblieben. Das andere zurückgeholt. Das erste also zurückgeblieben. Es ist schon erstaunlich, auch dieser zweite Bericht des Johannesevangeliums von den Menschen, die an diesem Morgen zum Grab kommen. Er beginnt nicht etwa mit lautem Jubel über die Feier der Auferstehung und die Freude, die doch für alle Welt Konsequenzen haben wird, sondern mit einer weinenden Frau, die, so scheint es bei diesem Ereignis, irgendwie auf der Strecke geblieben ist. Fröhliche Osterstimmung sieht anders aus. Nachdem Maria Magdalena die Jünger von dem offenen Grab benachrichtigt hatte, nachdem Petrus und Johannes in einem richtigen Wettlauf das Grab erreicht haben, wir haben in der Osternacht darüber gesprochen, über dieses ganze Hin und Her, was da am Ostermorgen am Grab passiert, und nachdem von dem Jünger Johannes nur ganz kurz gesagt wird, er sah und glaubte. Da steht hier so ganz nüchtern, Nur ein Satz vor diesen Versen, da gingen die Jünger wieder nach Hause und lassen Maria, die inzwischen zum Grab gekommen ist, so sieht es zumindest aus, wenn man diese beiden Abschnitte hintereinander liest, lassen sie einfach stehen. Und sie ist mit sich und ihren Tränen allein. So etwas kommt wohl nicht nur in biblischen Geschichten vor, dass jemand nicht mehr mitkommt und sogar still vor sich hin Tränen vergießt. Und gerade die, die doch eigentlich so nah sind, bekommen es nicht mit und laufen innerlich weiter. Vielleicht kennt jemand hier auch diese Erfahrung. Maria teilt hier aber auch etwas mit unzähligen Trauernden zu allen Zeiten. Selbst wenn sie treu umsorgt werden von allen Seiten. Nämlich dieses Gefühl, und manch einer kann das vielleicht aus eigener Erfahrung bestätigen. Mit meinen Tränen und mit meinem Schmerz bleibe ich letzten Endes doch allein. Das kann wirklich, so richtig wirklich keiner mit mir teilen. Wer war eigentlich diese Maria? Sie hat mit Jesus offenbar eine ganz besondere Geschichte gehabt. Sie war Jesus begegnet. Einige frühe Ausleger bringen sie oft mit dieser Sünderin in Verbindung, die damals, wo berichtet wird, dass sie Jesus die Füße gesalbt hat. Und sie war überwältigt von dieser Liebe und von dieser Wertschätzung, mit der Jesus sie aufgenommen hatte in den Kreis seiner Jüngerinnen. Markus und Lukas, die schreiben sogar, dass Jesus sie von einer schweren persönlichen Belastung befreit hat. Da ist von 7 Dämonen die Rede. Ja, und seitdem gehörte sie zum Jüngerkreis Jesu fest dazu. Und jetzt muss man sich das mal bewusst machen, all das, woran Maria jetzt ihr Herz gehängt hatte. Und das war nicht weniger als ein ganz neues Leben mit Jesus. Das ist in wenigen Tagen für sie zerbrochen. Aber in diesem Moment hängt sie nur an dem einzigen Gedanken, ich will meinen Herrn Jesus wiederhaben, damit ich ihm wenigstens einen letzten Dienst erweisen kann und damit ich mich auf diese Weise von ihm verabschieden kann. Und so ist das Schlimme und das Unerträgliche in diesem Moment nicht zuerst die Tatsache, dass Jesus tot ist, das weiß sie seit 2 Tagen, sondern dass man ihr die Möglichkeit genommen hat, bei ihrem Verstorbenen angemessen zu trauern. Nicht zu wissen, wo er sich befindet, keinen Ort der Trauer zu haben, nicht bei dem Verstorbenen sein zu können, so etwas haben Menschen immer wieder zu allen Zeiten erleben müssen, denen ein geliebter Mensch weggerissen wurde, auch an einen unbekannten Ort, etwa durch ein Verbrechen, ein Krieg, eine Naturkatastrophe. Und was haben Menschen nicht alles unternommen, um die Verstorbenen wieder zu finden? Ja, das ist der eigentliche Schmerz der Maria am Ostermorgen. Und dafür hätte sie auch eine weite Reise unternommen. Und darüber wird alles andere unwichtig. Und mit diesem Schmerz steht sie ganz allein da. Und all das andere, fragen wir uns, was davor passiert ist, gerade eben, das scheint sie überhaupt nicht zu erreichen. Dass der Jünger Johannes da was von Auferstehung gesprochen hat, bevor er ging, und dass da plötzlich 2 Engel im Grab sitzen. Es erzählt nur eins, bring mir meinen Jesus wieder, damit ich ihn ordentlich bestatten kann. Und wenn wir heute aus dem Abstand das so lesen, dann fragen wir uns, was muss denn auch alles passieren, dass dieser Frau endlich die Augen aufgehen? Jesus ist längst aus dem Tod ausgebrochen. Die ersten Jünger haben schon zum Glauben gefunden. Und da steht jemand in seiner Hoffnungslosigkeit noch völlig blockiert. Und sie hat das alles überhaupt nicht erreicht. Ich muss sagen, dass ich diese Ostergeschichte, gerade so wie sie hier steht, so unglaublich tröstlich finde. Denn ich finde darin etwas von uns wieder. Nicht jeder ist mit seinem Glauben so schnell wie der Johannes und mit seinen Beinen so schnell wie der Petrus am Ostermorgen. Nicht jeder kann das mal so schnell sagen, wenn er ehrlich ist. Der Herr ist auferstanden. Mancher braucht einen langen Weg, um bei Ostern anzukommen. Und so feiern wir heute hier alle zusammen den Tag der Auferstehung, denn das ist jeder Sonntag. Doch jeder von uns steht an einer anderen Stelle. Und wenn Sie vielleicht heute Morgen denken, ich kann da so schnell nicht mit, so wie die anderen hier mit ihrem starken Glauben, dann sind Sie bei dieser Geschichte genau richtig. Denn das ist doch das Tröstliche. Gott hat in der Osternacht die Auferstehung für alle Welt in Kraft gesetzt, aber er gesteht jedem seinen eigenen Weg zu, damit Ostern auch uns erreichen kann, bei uns ankommen kann. Und das erlebt jetzt die Maria. Und das ist die zweite Überschrift. Zurückgeholt. Schauen wir genau hin, was Jesus tut. Er kommt nur für sie noch einmal zurück. Mancher mag denken, hat denn Jesus nichts Wichtigeres zu tun? Wo er gerade das Totenreich siegreich verlassen hat und wo nun der Weg frei ist, dass das Evangelium rausgeht in alle Welt. Als sich mit den Tränen einer übrig gebliebenen Frau zu beschäftigen? Nein, Jesus hat diese Tränen gesehen und die Sehnsucht in ihrem Herzen gehört. Und das ist etwas, das schon seit aller Zeit von Gott immer wieder ausgesagt wird. Im Psalm 56, da heißt es, sammle meine Tränen in deinen Krug, ohne Zweifel, du zählst sie. Nicht nur die Haare auf dem Kopf zählt Gott, er zählt auch Tränen. Machen wir uns das klar, was das bedeutet? Wenn Sie an Ihre eigenen Tränen denken, wann auch immer das zuletzt gewesen ist. Und erst recht die Tränen, die an den bittersten Orten dieser Welt geweint werden. Für den Herrn dieser Welt sind sie nicht zu klein. Auch durch Ostern wird unser schweres Herz und unsere Traurigkeit nicht einfach von hellem Glanz überstrahlt, sondern all das ist bei Jesus ernst genommen und aufgenommen. Und für ihn ist das das Allerwichtigste, uns abzuholen. Und daher kommt er für Jesus allein, für Maria, noch einmal zum Ort des Todes zurück, um sie zu holen. Denn sie soll den Ostermorgen nicht in der Dunkelheit verbringen. Und dasselbe würde er für jeden von uns tun. Und ich glaube auch ganz fest, dass er das tut. Vielleicht kommen Ihnen manchmal solche Gedanken, müsste ich nicht einfach viel stärker und gewisser sein als Nachfolger Jesu? Müsste die Freude nicht einfach viel mehr in mir leben? Warum dringt das alles nicht so richtig durch, obwohl ich doch über alles Bescheid weiß? Ostern bedeutet, der Auferstandene geht nicht eher weiter, bis er jedem von uns persönlich begegnet und nachgegangen ist. Bei Maria, da tut er das jetzt so, wie sie es überhaupt nicht erwarten würde. Er kommt ihr nicht aus dem Grab entgegen, aus dem leeren Grab, sondern von hinten aus dem Garten. Und zwar so, dass sie ihn nicht erkennt. Und es ist keine österliche Überwältigung, sondern er hat dabei ganz viel Geduld und er geht so seelsorglich mit Maria um. Warum weinst du? Und dann gibt er ihr die Möglichkeit, all das auszusprechen, in Worte zu fassen. Und wer Trauerwege hinter sich hat oder mittendrin steht, der weiß, wie unendlich gut das tut, wenn jemand ehrlich nachfragt und zuhört und wir erzählen können, jemand erzählen kann, was passiert ist. Und was die Maria hier erlebt, dann, das ist durch die ganze Bibel hindurch immer wieder ein Kennzeichen des Glaubenswegs von Menschen gewesen. Ich denke an die Emmaus-Jünger, die unterwegs waren und wo sich ein dritter Wanderer hinzumischt. Viele kennen ja die Geschichte und sie erkennen ihn nicht. Aber auch im Alten Testament immer wieder. Der Abraham kriegt Besuch von drei Männern und er erkennt nicht, dass Gott ihn besucht. Und manche von uns könnten das im Rückblick erzählen. Da ist mir Gott begegnet und in einer Weise auf meinen Weg getreten und ich habe es überhaupt nicht gemerkt, dass er da war. Ich glaube, Gott will uns nicht mit seiner Allmacht überfallen, sondern begegnet uns in einer Weise, die uns vertraut ist. Und sei es hier als Gärtner oder in anderer Form, dass wir eine Chance haben, ihn anzusprechen. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, an solche Begegnungen, die im Nachhinein Begegnungen mit Jesus waren, wo wir das erst im Nachhinein sehen, auf unterschiedliche Weise, vielleicht auch in der Gestalt von anderen Menschen. Der Auferstandene geht uns nach. Aber was führt jetzt dazu, dass der Maria letztlich die Augen aufgehen? Dass Jesus vor ihnen steht. Und dass er sich nicht unter den Toten aufhält. Es ist nur ein kurzes Wort. Maria. Erst als er sie beim Namen nennt, da kann er sie sehen. Da kann sie ihn sehen. Als er sie beim Namen nennt. Und darin liegt das Geheimnis, von dem diese Geschichte erzählt und gleichzeitig auch unsere Grenze für uns. Diese Ostererfahrung, diese Gewissheit, dass Jesus lebt und dass er vor uns steht in unserem Leben, das können wir nicht machen. Das ist keine Kopfentscheidung. Selbst wenn uns jemand lückenlose Beweise liefern würde für die Auferstehung. Dieser Glaube ist und bleibt ein Geschenk. Und ich kann mittlerweile nur sagen, Gott sei Dank hängt es nicht von meinem großen oder kleinen Glauben ab, sondern ist Jesus selbst derjenige, der den entscheidenden Impuls gibt, dass ich glauben darf und kann. Wie es im Alten Testament und so oft heißt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir. Das ist sein erstes Wort. Und was, wenn nicht, mögen Sie fragen? Diese und all die anderen Berichte, die machen mir Mut, dass er unsere ehrliche Sehnsucht sieht nach Glauben und beantwortet. Nicht anders übrigens als bei dem Thomas zum Beispiel auch, wo er für ihn nochmal extra zurückkommt, den sogenannten ungläubigen Thomas. Oder diese Jünger auf dem Weg nach Emmaus, wo er extra nochmal von Jerusalem weggeht, um sie einzuholen, sie zurückzuholen. Maria erwidert diese Anrede hier mit dem kürzesten Glaubensbekenntnis, das in der Bibel steht. Rabuni, mein Meister. Ja, und dann, jetzt muss man zwischen den Zeilen lesen, aber ich glaube, dass es so gewesen sein kann, dann fällt sie ihm offensichtlich um den Hals, denn sie möchte ihn am liebsten ganz für sich festhalten und ganz sicher sein, dass es kein Traum ist, der bald wieder vorbeigeht. Und für sie ist jetzt in dem Moment klar, der Zustand ist wiederhergestellt. Jesus ist wieder bei uns, wie in den ersten Tagen. Alles auf Anfang. Und sie ist erleichtert. Aber Jesus weist sie zurück. Rühre mich nicht an. Und warum das? Ist nicht die enge Gemeinschaft mit Jesus jetzt das Wichtigste, dass es gilt, auch festzuhalten? Ich finde das eigentlich den spannendsten Moment in dieser Geschichte. Und es macht zum einen deutlich, was Auferstehung bedeutet. Die Auferstehung Jesu ist keine Wiederbelebung des alten Jesus vor der Kreuzigung, wie etwa bei der Auferweckung des Lazarus. Der ist irgendwann auch alt geworden und dann eines natürlichen Todes gestorben. Jesus steht nicht mehr in seinem irdischen Leib vor Maria, sondern Gott hat ihn bereits mit einem himmlischen, mit einem geistlichen Leib überkleidet. Und nur so kann er später oder vorher, nee, später war das, durch die geschlossenen Türen zu den Jüngern gehen. Und nur so wird immer wieder erzählt, dass Menschen bei der Auferstehung ihn nicht erkennen an seinem Aussehen, sondern erst als er die Jünger anspricht. Ich sehe darin auch schon die Erfüllung dessen, was uns nach unserer Auferstehung zugesagt ist. Paulus spricht von einem neuen Leib, den wir geschenkt bekommen, dass wir von Gott einen geistlichen Leib bekommen, der auch ganz anders ist. Für uns heute verstehe ich diesen Schluss aber vor allem in dieser Weise. Jesus sagt damit nicht nur der Maria: Ich möchte nicht, dass du dich so an mich klammerst, dass du meinst, du könntest über mich verfügen und diesen Moment des Glaubens und dieser Gewissheit für immer festhalten. Unsere Begegnung hier wird gleich wieder vorbei sein, aber vertraue darauf, dass ich dich nicht verlassen werde, sondern dir immer wieder neu begegnen werde. Aber das bleibt mein Geschenk und das ist nicht verfügbar. Dein Glaube darf lernen, jetzt auch selbstständig weiterzugehen, in der Gewissheit, dass ich lebe. Was heißt das konkret? Ich glaube, auch heute kann man auf einem Glaubensweg, kann es Stationen und Situationen geben, wo wir herausgefordert sind, Jesus loszulassen, um ihn in anderer Weise wieder neu zu begegnen. Zum einen gilt das vielleicht für ein Bild, das wir uns von ihm gemacht haben, wie wir auch immer schon die Bibel gelesen haben und ja auch froh sind, wenn wir das, was wir glauben und verstanden haben, auch festhalten können. Es ist ja bezeichnend, dass die Maria hier in dieser Geschichte sagt, sie haben meinen Herrn weggenommen. Es gibt vielleicht Momente, Gespräche, kritische Anfragen, wo wir Sorge haben, dass wir etwas vom Glauben, dass mir etwas von meinem Jesus weggenommen wird. Es gibt im Glauben manchmal Zeiten großer Verunsicherung, wo wir alles daran setzen, den alten Zustand unseres Glaubens wiederherzustellen. Hab keine Angst, halte mich nicht fest. Vielleicht könnten diese Worte bedeuten, hab keine Angst davor, wenn ich dir auch in neuer Weise begegne. Manchmal müssen wir vielleicht Jesus, wie wir ihn bisher kennengelernt haben, loslassen, um ihn neu zu finden. Zum anderen erinnert mich dieser Schluss daran, dass man auch wertvolle Glaubenserfahrungen nicht konservieren kann, auch wenn es gerade noch so schön ist. So wie auch die Jünger auf dem Berg der Verklärung, wo sie Jesus wunderbar erlebt haben und am liebsten der Petrus eine Hütte gebaut hätte, um das zu verewigen. So wie diese Jünger dann in Emmaus am Tisch sitzen und da, wo es am allerschönsten ist, da ist er auf einmal weg. Und so lernt auch Maria hier, dass Ostern heißt, wieder aufzubrechen, und zwar in die Gemeinschaft der anderen. Und gerade da Jesus wieder neu zu begegnen. Geh zu meinen Brüdern, so lautet der Auftrag an Maria. Geh zu meinen Geschwistern, so lautet der Auftrag, den Jesus uns heute sagt. Und damit gibt er uns auch den Auftrag, die Botschaft weiterzugeben und damit andere zu stärken. Ich bin froh, dass es diese Maria gibt und dass wir sie mit dieser Geschichte auf den Weg zu Ostern hin begleiten können. Nicht nur zurückgeblieben, sondern vor allem zurückgeholt von Jesus. Amen.